온다.
깨온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 493. Unsere heutige Sendung steht ganz im Zeichen der Menschenrechte. Besser gesagt, der Verletzung fundamentaler Menschenrechte. Wir beginnen mit einem Beitrag aus Honduras. Aufgrund der hohen Infektionsgefahr mit dem Coronavirus in den überfüllten Gefängnissen hat die honduranische Justiz begonnen, Strafgefangene zu entlassen. Während korrupte PolitikerInnen so vorzeitig auf freien Fuß kommen, bleiben aber UmweltschützerInnen weiter unter menschenunwürdigen Bedingungen in Haft. Der 30. August ist der internationale Tag für die Opfer des gewaltsamen Verschwindenlassens. In unserem zweiten Beitrag beleuchten wir, warum vor allem MigrantInnen Opfer dieses grausamen Verbrechens werden und was wir im globalen Norden dagegen unternehmen können. Doch zuvor noch eine Nachricht aus Honduras, wo mit juristischen Winkelzügen versucht wird, dass Verantwortliche für die Ermordung der Menschenrechtsverteidigerin Berta Cáceres straffrei bleiben. Es wünschen eine interessante halbe Stunde eure Ondistas.
Onda Info, Nachrichten.
Honduras. David Rodrigo Castillo, Ex-Militär mit Beziehung zum honduranischen Energieversorger DESA, gilt als einer der Auftraggeber des Mordes an der Umweltschützerin und Menschenrechtsverteidigerin Berta Cáceres. Trotz seiner Verwicklung in den Mord könnte Castillo am Ende Straffreiheit genießen. Denn nach 2,5 Jahren endet seine Untersuchungshaft Anfang September dieses Jahres. Dass der Prozess bislang nur schleppend vorankommt, liegt vor allem an der von Castillos Verteidigung angewandten Verzögerungstaktik. Die Umweltorganisation COPIN, deren Gründerin Berta Cáceres war, vermutet hinter dieser eine Strategie, die Castillo am Ende Straffreiheit garantieren soll. Die Verteidigung versuche Zeit zu schinden, um den Prozess politisch beeinflussen zu können. Und das offensichtlich mit Erfolg. Knapp 2 Wochen vor dem Ende der Untersuchungshaft wurde die bisherige Richterin in Castillos Prozess abgezogen. Der neue Richter untersagte als erstes Cáceres Kindern die Teilnahme am Verhör der Belastungszeugen. Auch kam er dem Wunsch der Verteidigung nach, das Verhör nicht öffentlich übertragen zu lassen. Berta Cáceres wurde am 2. März 2018 in ihrem Haus in La Esperanza erschossen. Als Grund für den Auftragsmord gilt ihr Engagement gegen das von DESA geplante Wasserkraftwerk Agua Zaca.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Onda Hinhörer.
Was sind eigentlich Ziele für nachhaltige Entwicklung? Heute Ziel 16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Oder auch Rechtsstaat und Inklusion. Puh, ganz schön viel. Und was heißt das?
Oh Gott, verstehen Sie mir jetzt eine Frage? Ja,
also. Esto parece pregunta de prueba.
Wie eine Prüfungsfrage sollte es nicht gemeint sein, deshalb jetzt mal Stück für Stück.
Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts.
Lange vor jeder Diskussion um Development und Goals hatte das übrigens Willy Brandt gesagt.
El derecho de vivir en paz.
Das Recht, in Frieden zu leben, das ist doch schon mal ganz verständlich, aber heißt das nicht noch ein bisschen mehr als nur die Abwesenheit von Krieg?
Un Estado de Derecho es un Estado donde las personas tienen la posibilidad de desarrollarse.
In einem Rechtsstaat haben alle Menschen die Möglichkeit und das Recht, sich frei zu entfalten. Das schließt den Zugang zu Wohnung, Bildung und Gesundheitsversorgung ein und auch das Recht zu wählen und über die Zukunft der Gesellschaft mitzuentscheiden. Es geht auch darum, dass wir nicht unsinnigen Regeln oder von geldgierigen Machos gemachten Gesetzen unterworfen sind.
Doch weder das Recht auf körperliche Unversehrtheit noch das auf freie Entfaltung und gesellschaftliche Teilhabe sind eine Selbstverständlichkeit.
No tengo muchos derechos, soy extranjera. Existe discriminación, existe clasismo y existe racismo. La policía es violenta, son agresivos. No es color de rosa.
Sí. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú.
Hier und weltweit gibt es noch viel zu tun. Zum Beispiel bei der Verwirklichung echter gesellschaftlicher Teilhabe.
Inclusión para mí significa que todas las personas puedan participar en un proceso. Inclusión significa que no existan sectores favorecidos y sectores menos favorecidos.
Inclusión bedeutet für mich eben alle Menschen in einer Gruppe zu sehen und das zu leben, was jeder mitbringt.
Es geht darum, wie jeder in der Gesellschaft vertreten ist, wie er gesehen wird. Was heißt Demokratie? Und als Gesellschaft müssen wir Wege finden, es geht gar nicht anders. Aber wie?
Für mich bedeutet Rechtsstaat Gleichheit vor dem Gesetz, demokratische Strukturen und Einhaltung der Menschenrechte.
Und da, wo Menschenrechte mit Füßen getreten wurden, im Nachhinein Gerechtigkeit zu gewährleisten, auch das bedeutet Rechtsstaat.
Por la vida y por la paz, que nos diga dónde están. Por la vida y por la paz, que nos diga dónde están.
Que se haga justicia y se dignifique la memoria de cada uno de nuestros familiares. Verdad, justicia y memoria, nada más, pero nada menos.
Angehörige von Ermordeten oder Verschwundenen fordern, die Geschichte ihrer Liebsten aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Sie fordern Wahrheit, Gerechtigkeit und Erinnerung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Sag uns die Wahrheit, hopp, hopp, hopp. Sag uns die Wahrheit.
Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Das Coronavirus ist eine Gefahr für die ganze Bevölkerung. Doch einzelne Gruppen sind besonderen Risiken ausgesetzt, darunter auch die Insassen von Gefängnissen. Aufgrund von Platzmangel können sie in vielen Ländern nicht den nötigen Sicherheitsabstand einhalten. Außerdem müssen sie häufig unter äußerst prekären hygienischen Bedingungen leben. Bereits im März hatte sich deshalb Michelle Bachelet, die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, mit einem dringenden Appell an die Staatschefs dieser Welt gewandt.
Die Regierungen müssen Wege finden, um besonders gefährdete Häftlinge zu entlassen, zum Beispiel wenn sie krank oder besonders alt sind,
sagte Bachelet in ihrer Videobotschaft. Auch eine Entlassung von Inhaftierten mit geringen Haftstrafen und politischen Gefangenen hat sie gefordert. Ein Appell, der in Honduras zumindest zum Teil auf offene Ohren gestoßen sei, erzählt der honduranische Menschenrechtsexperte Joaquin Mejia.
Die honduranische Judikative hat diese Empfehlung aufgenommen, was erst einmal positiv ist. Das Problem ist, dass wir eine sehr selektive Rechtsprechung haben. Teodoro Bonilla, der frühere Vizepräsident des Nationalen Rates der honduranischen Richterschaft, der wegen zahlreicher Korruptionsdelikte eine Haftstrafe absitzt, wurde freigelassen. Dagegen sitzen 8 Umweltaktivisten, die den Guapinol-Fluss verteidigen, noch immer illegal in Untersuchungshaft.
Denn die honduranischen Behörden sehen die 8 Männer als Kriminelle, die die wirtschaftliche Entwicklung des Landes behindern. Ihnen wird schwere Brandstiftung sowie Freiheitsentzug des Mitarbeiters eines Sicherheitsunternehmens vorgeworfen. Sie selbst weisen die Anschuldigungen zurück. Für ihre Unterstützerinnen und Unterstützer sind sie Aktivisten, die kriminalisiert werden, weil sie grundsätzliche Rechte wie das Recht auf Wasser und eine intakte Umwelt verteidigen. Seit Jahren protestieren sie gegen den Bau einer Eisenoxidmine nahe der Gemeinde Guapinol, wo es schon während der Vorarbeiten zur Verschmutzung der lokalen Flüsse gekommen sei, so die Aktivisten. Nachdem sie im August vergangenen Jahres freiwillig den Kontakt zu den Justizbehörden gesucht hatten, um die gegen sie erhobenen Vorwürfe aus der Welt zu räumen, wurden sie überraschend in Untersuchungshaft gebracht. Dabei sei es zu zahlreichen Unregelmäßigkeiten gekommen, erklärt Edith Tabora, einer der Anwälte der Aktivisten.
Zum einen wurde der Fall vor einem Gericht für organisierte Kriminalität verhandelt, das für solche Straftaten gar nicht zuständig ist. Zum anderen hätte die Richterin schon in der ersten Anhörung erklären müssen, warum sie die Beschuldigten in Untersuchungshaft nimmt. Doch das hat sie nicht getan. Also haben wir mehrere Habeas Corpus Anträge gestellt.
Ein Rechtsmittel, um die Freilassung einer Person aus rechtswidriger Haft zu erreichen. Doch alle Bemühungen blieben bislang ohne Erfolg, denn die Richterin stützte sich auf eine zweifelhafte Begründung, so Anwalt Tabora.
Sie sagt, es bestünde die Gefahr, dass die Beschuldigten sich wieder ihrer kriminellen Organisation anschließen. Aber sie waren nie Teil krimineller Strukturen. Sogar staatliche Organe wie die Nationale Kommission für Menschenrechte, der Nationale Mechanismus für den Schutz von Menschenrechtsverteidigern oder das Menschenrechtssekretariat der Regierung haben die Beschuldigten längst als Umweltschützer anerkannt.
Jetzt in der Corona-Krise sei es besonders wichtig, dass die Behörden schnell handelten und die 8 Aktivisten aus der Untersuchungshaft entließen, sagt Anwalt Tabora. Schließlich seien deren Haftbedingungen äußerst prekär.
Wenn die Versorgung durch das öffentliche Gesundheitssystem schon für uns, die wir in Freiheit leben, katastrophal ist, wie soll es erst für die Inhaftierten sein, die so stark auf die Hilfe ihrer Familien angewiesen sind, wenn es um die Versorgung mit Essen, Medikamenten und Wasser geht?
Doch aufgrund des Coronavirus sind Gefängnisbesuche schon seit einigen Wochen nicht mehr möglich. In einem Brief haben sich nun auch 3 Bundestagsabgeordnete von der Linkspartei und den Grünen an das Menschenrechtssekretariat der honduranischen Regierung sowie den Präsidenten des Obersten Gerichtshofes und die Mitglieder des Berufungsgerichtes gewandt. In dem Schreiben kritisieren sie, dass die Untersuchungshaft eine willkürliche Maßnahme sei, die weder internationalen Menschenrechtsstandards noch dem Recht auf einen fairen Prozess entspreche. Außerdem heißt es in dem Brief:
Vor dem Hintergrund der aktuellen Gesundheitskrise aufgrund von Covid-19 sind die Aktivisten im Strafvollzug besonderen Risiken ausgesetzt. Daher ist es dringlichst geboten, die Unterbringung in Untersuchungshaft durch alternative Maßnahmen zu ersetzen.
Im vergangenen Herbst fuhr eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten nach Honduras, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Unter ihnen auch Heike Hensel von der Linkspartei, eine der Unterzeichnerinnen des Briefes.
In diesem Zusammenhang haben wir uns mit den Vizeministerinnen getroffen für Menschenrechte, die uns recht wortreich über die Initiativen der honduranischen Regierung informiert haben, auch über neue Mechanismen zum Schutz von Menschenrechtsverteidiger, Verteidigerinnen. Aber leider klafft hier die Version der Regierung und die Situation und Beschreibung der Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen doch sehr weit auseinander. Denn wir haben natürlich auch viele Menschenrechtsverteidigerinnen getroffen, die uns berichten, dass ihre Situation nach wie vor sehr gefährlich ist und dass diese Schutzmechanismen sie auch überhaupt nicht erreichen.
Kein Wunder, meint Hensel. Schließlich seien staatliche Kräfte wie Polizei und Militär in Honduras oft Teil des Problems. Tatsächlich ist die Lage von Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten in dem Land besonders prekär. Nach Angaben der internationalen Nichtregierungsorganisation Global Witness wurden allein zwischen 2010 und 2017 mehr als 120 Umweltaktivistinnen und Aktivisten ermordet.
Die bekannteste darunter natürlich Berta Cáceres. Der Fall ging ja um die Welt. Er ist symptomatisch dafür, dass die Kriminalisierung, Bedrohung von Umweltaktivisten eben systematisch stattfindet, dass es ein Zusammenspiel gibt zwischen Wirtschaftsinteressen und politischen Interessen und der Regierung. Und dadurch ist es eben auch sehr schwierig, dann dieses System wirklich zu durchbrechen.
Berta Cáceres war Gründerin und langjährige Koordinatorin der indigenen Organisation COPIN. Als international bekannte Umweltaktivistin hatte sie unter anderem gegen die Errichtung des Wasserkraftwerks Aguasarca gekämpft, das die Lebensgrundlagen des indigenen Lenca-Volkes bedroht.
Los cobardes del Estado pensaron que te mataron. Lo que no se dieron cuenta es que te multiplicaron.
Wegen ihres Engagements wurde sie im März 2016 ermordet. Erst Ende vergangenen Jahres wurden 7 Männer für den Mord an der Umweltaktivistin Berta Cáceres zu langen Haftstrafen verurteilt. Die Forderung von UN-Hochkommissarin Michelle Bachelet nach einer Haftüberprüfung für besondere Härtefälle aufgrund der Corona-Pandemie scheint nun auch bei ihnen neue Hoffnung zu wecken. In einer aktuellen Stellungnahme verurteilt die Organisation Copin mögliche Pläne der honduranischen Behörden, 2 der wegen des Mordes an Cáceres verurteilte Männer aufgrund der Corona-Krise freizulassen. Die Organisation will erfahren haben, dass die Anwälte der beiden Männer deren Freilassung aus gesundheitlichen Gründen gefordert hätten. Inwieweit die honduranischen Behörden diesen Forderungen nachkommen könnten, sei allerdings nicht klar, meint der honduranische Menschenrechtsexperte Joaquín Mejía.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass die Behörden so weit gehen würden, weil es sich um Personen handelt, die wegen eines wirklich schweren Verbrechens verurteilt wurden. Allerdings haben wir es mit einer autoritären Regierung zu tun. Da ist letztlich alles möglich, wie wir in den vergangenen Jahren gesehen haben. Und da müssen wir natürlich immer wachsam sein.
Zumal die Erfahrung der letzten Wochen zeigt, dass die Regierung im Windschatten der Corona-Krise zahlreiche Dekrete verabschiedet, die die Sicherheit von Aktivistinnen und Aktivisten zusätzlich gefährden.
Eines der Rechte, die in der Krise ausgesetzt wurden, ist die Unverletzbarkeit des eigenen Wohnraums. Das heißt, dass staatliche Sicherheitskräfte nun auch ohne richterlichen Beschluss in Privatwohnungen eindringen können. Es gab schon einen Fall im Süden des Landes, wo genau das passiert ist und eine Aktivistin in ihrem Haus festgenommen wurde. Sie kam dann zwar später wieder frei, aber der Fall zeigt, wie die honduranische Regierung den Ausnahmezustand ausnutzt, um grundlegende Rechte von Aktivistinnen und Aktivisten zu verletzen.
Das autoritäre Verhalten während der Krise, aber auch der rechtlich zweifelhafte Umgang mit den Umweltaktivisten aus Guapinol werfen kein gutes Licht auf die honduranische Regierung unter Präsident Juan Orlando Hernández. Die linken Politikerin Heike Hensel wünscht sich deshalb endlich klare Worte aus Berlin zur Menschenrechtssituation in Honduras.
Und da ist auch die Bundesregierung gefordert. Sie macht es ja in anderen Ländern sehr deutlich, zum Beispiel Venezuela. Ich wünsche mir, dass die Bundesregierung bezüglich Honduras mindestens genauso stark die Kritik äußert über die Situation im Land.
Der 30. August ist der internationale Tag für die Opfer des gewaltsamen Verschwindenlassens, ein Verbrechen mit gewaltigen Ausmaßen. Allein in Mexiko sind seit 2013 70.000 Menschen verschwunden. Immer öfter werden Migrierende zu Opfern des gewaltsamen Verschwindenlassens. Wir schauen in diesem Beitrag vor allem auf die Migration von Zentralamerika durch Mexiko in Richtung USA. Welche Verantwortung tragen Herkunfts-, Transit- und Zielländer der Migration? Was bedeutet dieses Verbrechen für die Angehörigen und was fordern sie? Und worin besteht unsere Verantwortung, hier im Norden, auch in Europa? Gerechtigkeit, ein UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung, fordern die Angehörigen der Opfer meist vergeblich.
Im Frühjahr 2011 verließ eine Gruppe von 23 jungen Männern den mexikanischen Bundesstaat Guanajuato mit Ziel USA. Sie kamen nicht einmal bis zur Grenze. Einen Monat später fand man die sterblichen Überreste eines der Männer in einem geheimen Grab in San Fernando im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas, gut 600 Kilometer entfernt. Von den anderen 22 fehlt bis heute jede Spur, auch von Samuel und Fernando, beide damals 23 Jahre alt. Die Familien, auch Evelina Guzmán, Schwester und Cousine der beiden, sie suchen bis heute.
Wir wissen bis heute nicht, wo sie verschwunden sind. Und als wir andere Angehörige kontaktierten, begriffen wir schnell das Ausmaß der Katastrophe. Ich habe in dem Moment eine unglaubliche Verzweiflung verspürt. Und es macht das noch viel schlimmer, wenn du auch deine Eltern daran zerbrechen siehst.
Die Angehörigen der 23 verschwundenen Männer haben sich zusammengeschlossen und suchen gemeinsam, wo sie ums Leben kamen, wer dafür verantwortlich ist und wo ihre Leichen liegen. Von den mexikanischen Behörden erfahren sie nur wenig Unterstützung.
Als wir die erste Anzeige in Guanajuato erstattet haben, da haben die Beamten hier in der Stadt uns Angehörigen geraten, keine Vermisstenmeldung zu machen. Das sei sehr riskant. Das würde uns schaden. Die Staatsanwaltschaft von Guanajuato hat einfach gar nichts unternommen. Nur die Nationale Suchkommission ist tätig geworden und hat die Suche vorangetrieben.
Ana Lorena Delgadillo ist die Gründerin der Menschenrechtsorganisation FJEDD. Diese Stiftung Gerechtigkeit und demokratischer Rechtsstaat unterstützt Angehörige von Verschwundenen und macht politischen Druck, dass Mexiko bei über 70.000 verschwundenen Personen in den letzten 7 Jahren endlich handelt.
Wir müssen vor allem die Straflosigkeit bekämpfen. Wenn sich die Art, wie die Staatsanwaltschaften ermitteln, nicht radikal ändert, dann wird das Verschwindenlassen weitergehen. Denn die Straflosigkeit ist wie ein Freifahrtschein zum Verschwindenlassen.
Die meisten Migrierenden in Richtung USA stammen jedoch nicht aus Mexiko, sondern vor allem aus Zentralamerika, aber auch aus der Karibik und sogar aus Zentral- und Westafrika. Die Durchquerung Mexikos ist für sie besonders gefährlich.
Das sind Menschen, die sich verstecken müssen und die keine Anzeige erstatten aus Angst vor den Folgen. Und weil sie wissen, dass eine Anzeige wegen der Straflosigkeit keinerlei Konsequenzen haben wird. Frauen, Kinder und LGBTI-Personen werden zu Opfern von sexueller und anderer Gewalt. Durch das organisierte Verbrechen, aber auch durch Beamte, die in das organisierte Verbrechen verstrickt sind. Es sind also die gleichen Gefahren, denen die Menschen in ihren Herkunftsländern ausgesetzt sind. Auf dem Weg durch Mexiko ist die Gefahr nur größer, weil die Menschen heimlich unterwegs und auf sich gestellt sind.
Die Lage in den Herkunftsländern ist einer der Hauptfluchtgründe. In vielen Gemeinden von Honduras haben Banden das Sagen. Sie zwingen junge Menschen zur Mitarbeit oder bekriegen sich opferreich untereinander. Hinzu kommt die abgründige Korruption, die auch das Gesundheitssystem an den Rand des Kollaps gebracht hat. Vor Gewalt und Perspektivlosigkeit fliehen vor allem die Jungen Richtung Norden, durch Guatemala und Mexiko in Richtung USA. Viele kommen nie an. Auch Jeffrey Adonis nicht. Der damals 16-Jährige verschwand vor über 2 Jahren ebenfalls im nordmexikanischen Bundesstaat Tamaulipas. Auch seine Mutter, Delcy Johanna, sucht seitdem verzweifelt.
Jeffrey ist gegangen, weil hier im Viertel ein paar Männer wollten, dass er für sie Erpresserjobs macht. Das wollte er nicht und deshalb haben sie ihn verprügelt. Er wollte nicht mehr aus dem Haus gehen. Sie haben ihm Angst gemacht. Und da hat er gesagt, Mami, ich will hier weg, raus aus diesem Viertel. Nicht zu wissen, wo er ist, was man ihm angetan hat und warum sie ihn in Mexiko überhaupt verschleppt haben, daran gehe ich langsam zugrunde.
Das indigen geprägte Hochland Guatemalas ist von einer Geschichte der Gewalt gepeinigt. In den 1980er Jahren verübte die Militärdiktatur einen Völkermord an der Maya-Bevölkerung. Heute ist das indigene Guatemala bitterarm. Die Hoffnung auf ein besseres Leben liegt für viele junge Maya-Indigener in den USA. Und viele, wie Marias Bruder Juan, sind auf ihrem Weg gen Norden verschwunden.
Von einem Augenblick auf den anderen sagte mein Bruder, er würde in die USA gehen, um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Das Leben ist nicht einfach. Manchmal leiden wir Hunger wegen Dürre oder Überschwemmungen. Also ging er. Und wir sahen ihn nie wieder.
Maria ist darüber zur Kämpferin geworden, ist Vorstandsmitglied der Vereinigung von Angehörigen verschwundener Migranten Guatemalas. Mit den Regierungen geht sie hart ins Gericht, mit der guatemaltekischen, der mexikanischen, aber auch der US-amerikanischen. Und nicht nur wegen ihrer Untätigkeit.
Von der Regierung haben wir nichts zu erwarten. Die macht gar nichts. Was die Regierungen machen, ist, Migranten zu töten. Die bauen nur Mauern und ziehen Grenzen.
Mauern, Stacheldraht, Soldaten. Die Militarisierung der Grenzen sei Ausdruck einer menschenverachtenden Migrationspolitik, sagt Claudia Interiano, Regionalkoordinatorin für Zentralamerika bei der Stiftung Gerechtigkeit und demokratischer Rechtsstaat.
Die Militarisierung der Grenzen geschieht seit vielen Jahren als Politik der Staaten des Nordens unter dem Motto Grenzschutz und nationale Sicherheit. Die Militarisierung wird nicht mit dem Ziel verfolgt, die Rechte von Migranten zu schützen. Diese werden in der Migrationspolitik des Nordens nicht berücksichtigt. Die Militarisierung dient allein der Abwehr der Geflüchteten.
Eine Militarisierung auf Betreiben und Druck der USA, begonnen längst vor Donald Trump und seinem Mauerprojekt. So trügen die USA auch gewaltige Mitverantwortung an Verschwinden und Tod so vieler Migrierender und Flüchtender.
Die USA haben der Region ihre Migrationspolitik diktiert. Sie haben Migrationsabkommen mit Drittstaaten durchgesetzt. Dabei verpflichtet sich vor allem Mexiko dazu, alle Menschen aufzunehmen, die von Mexiko kommend in den USA Asyl beantragen wollen. Was bedeutet das? Diese Menschen sollen ausgerechnet in den Städten ausharren, in denen es besonders dass viel Kriminalität gibt.
Migrantinnen und Migranten verschwinden natürlich längst nicht nur in Mexiko. Silke Pfeiffer arbeitet bei Brot für die Welt zum Thema. Die Organisation unterstützt zivilgesellschaftliche Initiativen gegen das Verschwindenlassen in Amerika, Afrika und Asien. Die hohen Opferzahlen, gerade auch auf dem Weg von West- und Zentralafrika, erst Richtung Mittelmeer und dann darüber nach Europa, sind Produkt einer Migrationspolitik des Nordens, die auf Abschreckung fußt.
Flüchtende und MigrantInnen verschwinden natürlich vor allem dort, wo sie gezwungen sind, sich auf besonders gefährliche Migrationswege zu begeben. Und das müssen sie tun, weil den meisten von ihnen legale, also sichere Migrationswege verwehrt sind. Das heißt, sie setzen sich enormen Gefahren aus.
Seit über 10 Jahren gibt es eine UN-Konvention gegen das gewaltsame Verschwindenlassen, in der sich die Unterzeichnerstaaten dazu verpflichten, einen Straftatbestand des gewaltsamen Verschwindenlassens zu schaffen, die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen und den Opfern Wege zur Wiedergutmachung zu eröffnen. Das allein reicht offensichtlich lange nicht aus. Die langjährige Europapolitikerin für die Grünen, Barbara Lochbieler, ist heute Mitglied im UN-Ausschuss gegen das Verschwindenlassen. Sie erklärt, was die Unterzeichnerstaaten wie Zivilgesellschaften tun müssen und können, um das zigtausendfache gewaltsame Verschwinden auf der Welt zu bekämpfen.
Also wenn Sie die Konvention ratifiziert haben, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie in die Aus- und Fortbildung investieren von Polizisten, von Justizpersonal oder auch bestimmten Sicherheitsorganen. Wenn Sie in einem Land sind, wo es sehr viele Fälle von gewaltsamen Verschwindenlassen gibt, müssen Sie auch Kapazitäten schaffen, wirklich suchen zu können. Sie müssen aber auch spezielle Expertise schaffen, zum Beispiel in dem forensischen Expertise. Und man kann auch mit kleinsten Teilen nachweisen, um welche Person es sich handelt. Das ist zum einen wichtig für die Familie oder die Angehörigen zu wissen, was ist, um auch trauern zu können und abzuschließen. Aber es ist auch wichtig für die Aufarbeitung dieses Falles. Und also der Kapazitätsaufbau ist ganz wichtig.
Für Angehörige wie Evelina, Maria und Delcy geht die Suche weiter. Die beinhaltet die Forderung an die Herkunfts-, Transit- und Zielländer endlich zu ermitteln, endlich gegen das gewaltsame Verschwindenlassen vorzugehen. Und ganz zentral die Forderung nach Wiedergutmachung, die auch die UN-Konvention betont. Was bedeutet Wiedergutmachung für die Angehörigen? Ana Lorena Delgadillo.
Reparación es saber qué pasó, quién lo hizo, por qué.
Wiedergutmachung heißt zu wissen, was passiert ist, wer die Täter sind. Die Frage nach dem Warum und in welcher Form der Staat verwickelt ist. Die Angehörigen sagen, ich bin auf diesem schwierigen Weg der Suche nach Gerechtigkeit, damit anderen nicht das widerfährt, was meinem Kind widerfahren ist. Wiedergutmachung heißt, dass mein Kind kein Krimineller war, dass man Flüchtende also auch nicht kriminalisiert, dass die Staaten anerkennen, dass es für Menschen lebensnotwendig sein kann, ihr Herkunftsland zu verlassen. Wiedergutmachung heißt, dass Familien die Mittel haben, ihre Angehörigen zu suchen und Gerechtigkeit einzufordern.
Die Interviews und Zeugnisse von Angehörigen in diesem Beitrag sind Teil einer Kampagne der Koalition gegen das Verschwindenlassen, welche von Brot für die Welt unterstützt wird. Auf der Seite www.gewaltsames-verschwindenlassen.de findet ihr weitere Interviews und Informationen zur Koalition und zur UN-Konvention gegen das Verschwindenlassen.
cuestiona tu falta de sensibilidad, falsa su justicia, faltas a su moral, no existe el derecho, falsa la libertad, reina la hipocresía, mentiras y maldad, adoradores del dinero, mezquinos por entero, asesinos de su pueblo, no tienen dignidad.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.